Vater, ich danke dir, dass der Chris hier dabei ist, dass er uns einfach was erzählen möchte von dir, wie er dich kennengelernt hat. Und ich bitte dich, dass du ihm ganz viel Ruhe schenkst, wenn er hier vorne steht, ihm einfach die Gedanken, die er sich gemacht hat, dass er die einfach ausdrücken kann, so wie sie in seinem Herzen sind und wir da ein Stück mehr von dir verstehen dürfen. Amen.
Bin ja froh, dass ich jetzt wieder reden darf, nicht nur Feuer spielen muss. Meine Schwester hat mir gesagt, ich soll mit einem Witz anfangen, mir ist aber keiner eingefallen, deswegen geht's ohne Witz los. Die Fragestellung oder das Thema ist ja, wie wir jetzt schon mehrmals gehört haben, der Gott oder mein Gott des Alten Testaments. Und weil ich ja der Christ bin, ist es halt quasi die Frage, dem Christ sein Gott aus dem Alten Testament. Und ja, mir ist insgesamt so aufgefallen, im Alten Testament, verglichen mit dem Neuen Testament, geht's oder hat das viel mehr zu sagen so zum Thema Klagen oder Folter oder Krieg oder Leid. Das ist erstmal so hier Randbemerkung. Und weil es dem Christsein Gott des Alten Testamentes ist, geht es auch darum, was der Christ so mitnehmen konnte für sein Leben aus dem Alten Testament. Und in der Stelle, die wir jetzt gerade ja auch so schön verpantomimiert haben, kann man da, glaube ich, einiges über Gott erfahren. Und im Allgemeinen ist es so, dass man besonders viel erfährt, wenn man diese ganzen Geschichten aus dem Alten Testament sich bewusst macht, was für einen Unterschied diese Geschichte macht zu dem, zur Normalität, die damals geherrscht hat und den Kulturen, die damals geherrscht haben. Und das ist, zum Beispiel merkt man das auch ganz stark, wenn Gott in 2. Mose 3, Vers 7, den wir ja gerade gespielt haben, rausrückt, was ihm denn wirklich auf dem Herzen liegt. Und zwar ist es das Schreien der leidenden Zwangsarbeiter in Vers 7. Ich lese noch mal vor in einer anderen Übersetzung, in einer viel besseren Übersetzung. Ja, ich mache mir meinen Gott, wie er mir gefällt auch. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und weil der Satz ist ziemlich krass eigentlich, und das versteht man am allerbesten, wenn man sich halt vorstellt, okay, wie war denn so das Verhältnis zu Sklaverei und Sklaventreibern in der Zeit, wo Gott das halt gesagt hat. Und damals gab es ja noch keine UN und kein Grundgesetz und so schöne Sachen, die heute für uns selbstverständlich sind. Damals war es nämlich so, dass die Sklavenarbeit vollkommen normal war. Das haben alle gemacht. Also es gab es überall, das war komplette Normalität. Und es war ganz normaler Teil der Gesellschaft. Es war von allen akzeptiert, war nicht unmoralisch oder so. Und vielleicht hätte die Gesellschaft damals auch überhaupt nicht anders funktioniert. Irgendwer musste ja die ganzen Sachen bauen und so. Ein bisschen schlüpfriger Vergleich, ich sage ihn aber trotzdem. Bitte nicht überbewerten. Ich habe mir so gedacht, okay, was ist so ein Gedankenmodell, was vielleicht ein bisschen näher bei uns dran ist. Und habe ich mir gedacht, okay, so in den 20er Jahren, da war vielleicht auch in den Köpfen der Gesellschaft so drin, in dem Vater-Mutter-Kind-Ehe so die Hausfrau, die zu Hause bleibt und die Kinder betreut. Und das war halt auch einfach ganz normal und nicht unmoralisch und so weiter und halt einfach Standard. Und heute ist es halt nicht mehr so. Also da kann man sich so ein bisschen drin rein, um sich da ein bisschen rein zu versetzen. Und das Coole bei Gott ist, das Mindset von der aktuellen Kultur ist ihm einfach egal. Also da kann die ganze Gesellschaft sagen, ja, wir brauchen ja diese Sklaven, sonst kann ja keiner hier, verhungern wir alle, weil dann müssen wir ja selber den Acker anbauen, wir wissen ja gar nicht, wie das geht. Also heute würden Politiker vielleicht sagen, das ist alternativlos, diese Sklaven, es gibt einfach nichts sonst. Und das ist halt Gott einfach egal. Der findet das halt trotzdem scheiße. Und das ist in der Bibel öfter so, dass die Aussagen besonders wertvoll werden, wenn man sie halt damit vergleicht, was eigentlich normal war. Und da habe ich noch ein kleines zweites Beispiel. Also es gibt da noch viel mehr. Und das ist zum Beispiel, sind die ersten Sätze der Bibel. Und wenn man halt weiß, dass die anderen Hochkulturen und Kulturen um Israel rum, die es da so gab, die haben halt ihre Götter verehrt, zum Beispiel den Sonnengott Re, die Ägypter. Und dann kommt so eine Geschichte von den Israeliten und dann steht halt drin, ja, da hat Gott halt den Tag und die Nacht gemacht und zwei Funzeln hingehängt und die waren halt Lichter. Und der Kontrast ist halt ziemlich cool. Auf der einen Seite halt, boah, unser Sonnengott, der, ich glaube, der höchste Gott, den die hatten, die Ägypter. Bin kein Ägyptologe, aber schreit, wenn es nicht stimmt. Ja, und die Israeliten haben halt gesagt, nee, ja, Gott hat einfach, also Gott ist halt viel höher und dann einfach zwei Funzeln hingehängt und die haben noch nicht mal einen Namen in der Erzählung. Genau, und dasselbe gilt quasi für die Geschichte jetzt. Die umliegenden Kulturen haben halt Gott so ein bisschen als die Spitze der Herrschaftspyramide gesehen. Also du hast halt so den König mit seinen Königallüren und über dem König sind halt die Götter, die haben aber auch so Königallüren halt. Und in Vers 18 geht jetzt Gott hin und sagt, er ist halt der Gott der Sklavenarbeiter. Also der Gott der Hebräer. Hebräer heißt einfach Sklavenarbeiter und dann haben die halt irgendwann das als Eigennamen angenommen. Und so ist er halt ganz anders als alle Herrscher, die Menschen halt so kennen. Ist halt nicht irgendwo an der Spitze und macht nicht irgendwelche Sachen wie andere Herrscher auch, die man so kennt, sondern ist halt einfach ganz unten. Also auch Gott für die ganz unten sind, für die ganzen Sklavenarbeiter. Und so sehr, dass es ihn total ankotzt, wenn die da misshandelt werden und es denen schlecht geht. So. Also Gott kotzt es an, der möchte da gerne jetzt was dran ändern und er hätte ganz gerne den Mose dafür gewonnen, für seinen Plan. Deswegen redet er jetzt ja aus dem Dornbusch mit ihm und der Mose, der ist so ein bisschen so eine feige Sau, wie der Chris auch manchmal und der glaubt nicht so richtig dran, dass Gott das halt kann. Und außerdem kann der Mose sowieso nicht reden, stottert wahrscheinlich. Ja, und dann Gott sagt halt nicht, nee, du Penner, mach jetzt aber, sondern er sagt dann, hey, ich laufe auch mit dir. Du brauchst keine Angst haben. So in Vers 12 sagt er, ich werde mit dir sein. Und später in 4. Mose 33, Vers 14, sagt er es Mose nochmal anders, und das finde ich ein bisschen, also noch schöner, also ich selbst werde mit dir gehen, Mose, und ich werde dir Ruhe verschaffen. Also mach dir einfach keine Sorgen. Ich bin noch da. So. Ja, der Mose ist natürlich nicht überzeugt und der sagt dann natürlich, ja, ist ja ganz schön, aber was sollen denn die anderen sagen? Dann komme ich da an und sage, ja, hier, der Gott meiner Väter und so. Und dann sagt, er offenbart ihm Gott seinen Eigennamen, also wie er sich selber nennt. Und wer in dem Donnerstags Bibelcafé war, damit ist ein bisschen durchgekaut, warum das so ist. Und es gibt diese Vierfachübersetzung von dem Wort Yahweh. Und das übersetzt man am besten mit, ich bin für dich da, ich bin aber auch für euch da, also mehrere Menschen. Und ich werde auch für dich da sein in der Zukunft. Und ich werde für euch da sein in der Zukunft. Und wenn das Gottes Eigenname ist und er das selber über sich sagt, dann muss man das schon mal irgendwie ernst nehmen. Und wenn man das ernst nimmt, dann heißt es ja auch, dass Gott uns nicht reinlegen will. So. Das klingt jetzt so einfach, ist es aber gar nicht, finde ich zumindest. Also es gibt zum Beispiel so ein paar Sachen, wo ich immer das Gefühl habe, ich muss da so ein bisschen drauf aufpassen, sonst checkt Gott nicht so richtig, was gut für mich ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer noch kein richtiges Zuhause habe. Das ist sowas, was mir fehlt in meinem Leben, Alltag verbringen mit Menschen, die ich liebe. Und es gibt für mich keinen Grund, warum ich das nicht vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren schon hätte haben können. Also es ist halt nicht so, gibt einfach keinen Grund. Also gibt kein Argument, was mich da überzeugt. Und dann denke ich mir halt immer so, ja, wenn ich Gott jetzt einfach vertraue und es dem so hinlege und sage, hey, mir egal, du machst es schon und wenn es jetzt 10 Jahre dauert, auch gut, dann wirst du schon deinen Grund haben. Aber nö, ich denke halt eher so, ja, muss mich auch so ein bisschen selber drum kümmern. Weil sonst vergisst du das irgendwie so, weil ich weiß ja doch besser, was für mich gut ist, als du vielleicht. Und so geht es hoffentlich nicht nur mir, ja, dass man da so das nicht so richtig hinkriegt. Und es gibt aber ganz viele Dinge, die Gott halt schon lange vorbereitet hat, während wir noch am Zweifeln sind. Und so war das zum Beispiel auch in die Geschichte dann weitergeht und die stehen vor dem gelobten Land. Das war dann Josua schon und nicht mehr Mose. Und da sagt Gott dann halt zu Josua, der Hybrid, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, Yahweh, also ich bin für dich da, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Passend. Und der hat sich auch Sorgen gemacht. Ja, hier große Stadt, mächtige Leute, sind riesengroß und super stark und wir sind so irgendwie nicht so toll. Aber Gott hat das alles vorbereitet. Und Josua, der rafft das natürlich dann erst später. Wenn sie dann in der Stadt sind, dann gibt es dann die Rahab und die erzählt dann, hey, die haben alle mega Schiss für euch. Und später nehmen sie dann auch die Stadt ein. Und dann habe ich mir so überlegt, oder ich habe angefangen, mir Sachen aufzuschreiben, wo ich im Nachhinein dann wusste, krass, ich habe mir halt echt einfach umsonst Sorgen gemacht. Das war einfach total doof. Ich hätte mir so viel von meiner Lebenszeit sparen können und so viel Sorgen einfach. Und da dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich das jetzt aufschreibe, vielleicht kann ich das dann immer mal wieder lesen und irgendwann raffe ich das halt. Und wenn ich das dann irgendwann gerafft habe, vielleicht raffe ich das dann auch beim nächsten Mal, wenn ich mir wieder Sorgen mache. So, hey Chris, ne? Hast jetzt schon 10-mal mitgemacht. Ging immer irgendwie noch ganz gut aus, lebst immer noch. Vielleicht klappt es ja auch diesmal irgendwie. Und genau, eine Situation, die ich mir dann aufgeschrieben habe, war zum Beispiel während meinem Studium, da habe ich immer so gedacht, so eine Vollzeitarbeit, die wird mich halt total überfordern. Ich kam damit überhaupt nicht klar mit dem Gedanken, so Vollzeit zu arbeiten. Also ist jetzt ein bisschen peinlich, weil die meisten Leute müssen halt Vollzeit arbeiten und das ist total normal für die, aber mich hat das total überfordert. Und da habe ich mir halt die ganze Zeit Gedanken gemacht, hey, dieses Studium ist dann einfach vorbei und dann, ja, Vollzeitarbeit und totale Überforderung. Und zusätzlich dazu hatte ich noch eine Nebenstelle im Studium mit einem ganz coolen Job und netten Kollegen bei einer Firma, die halt leider ihr Geld damit verdient hat, dass sie Geld abgezogen hat von Menschen, die manche Dinge nicht durchschauen, also über Internetwerbung und Abo-Fallen und so weiter. So finanziert sich halt das Internet. Kann man auch fatalistisch angehen, dann ist es vielleicht einfacher. Auf jeden Fall war mir dann irgendwann klar, ich kann da nicht arbeiten. Das geht einfach nicht. Ich will nicht mein Geld verdienen, weil andere Leute halt manche Sachen nicht durchschauen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, die wollen mich auch übernehmen, netter Job und so. Und ich habe da recht flexibel gearbeitet und ganz gut verdient. Und das war nicht viel, was da für mich auf dem Spiel hing. Also es war nicht, dass ich dann gestorben wäre. Das Schlimmste, was passieren hätte können, war, ich muss mein Auto verkaufen und ich muss wieder zu meinen Eltern ziehen. Das wäre das Allerschlimmste gewesen, was hätte passieren können. Und obwohl das jetzt nicht besonders dramatisch war, habe ich mir da natürlich Sorgen gemacht. Ja, und so, ah ja, soll ich das jetzt wirklich machen? Aber ich wusste auch, ich musste es. Und dann habe ich halt gedacht, okay, es ist jetzt echt nicht so schlimm, was passieren kann. Ich kann ja mal üben, auf Gott zu vertrauen. Und ja, das geht dann ganz gut aus. Ich muss mein Auto nicht verkaufen und habe einen Job bekommen, wo ich mir meine Zeit super gut einteilen kann und manchmal Vollzeit arbeiten muss. Und mir ist mir klar, dass es halt kein Automatismus ist, dass es immer so ein Happy End gibt, wenn man irgendwie vertraut auf Gott. Aber es gibt eben das Versprechen, dass Gott uns versorgen wird, weil er ist ja für uns da, wie wir ja gerade gelernt haben. Und wenn Gott uns versorgen will, dann macht er das halt nicht auf so eine oberflächliche Art und Weise. Und das ist, finde ich, ist mir neulich so aufgegangen, gerade so in unserer Welt, wo wir halt alles haben, was muss er denn dann noch versorgen? Ja? Also wir haben ja Klamotten und wir haben was zu essen. Und das steht dann, ja, schön, dann kann er uns versorgen, aber bin ja vielleicht trotzdem nicht glücklich. Und dann habe ich irgendwann gerafft, dass Versorgen ja ein bisschen ganzheitlicher gemeint ist als nur mit Essen. Und das zum Beispiel jetzt in meinem Fall, und das gilt natürlich für alle Leute, da bin ich von überzeugt, dass Gott mich auch versorgen wird meiner emotionalen und meiner sozialen Bedürfnisse versorgen wird. Also egal, was auch passiert, egal, wann ich mein Zuhause kriege, ich darf halt auch darauf vertrauen, dass auch diese Faktoren die Bedürfnisse von mir sind, dass mich Gott da auch versorgt, sodass ich überleben kann. Und deswegen glaube ich, dass 2. Mose 33, Vers 14, auch für mich gilt und natürlich auch für euch. Und ich habe mir das dann aufgeschrieben, hey, ich selbst werde mit dir gehen, Chris, und ich will dir deine Ruhe verschaffen. Und das Schöne daran ist, dass ich so den Eindruck habe, dass Gott so dieses Jetzt erst recht gefällt. Also, dass er halt Bock drauf hat, hey, Mose, kannst du überhaupt nicht reden und du stotterst noch rum. Und trotzdem, ich habe Bock, genau mit dir diese krasse Geschichte zu schreiben, weil ich es eben kann halt. Und das zieht sich halt durch die ganze Geschichte, also durch die ganze Bibel eigentlich durch, dass Gott das immer wieder so macht und immer wieder das irgendwie blitzt es so durch. Und so auch halt am Ende von 2. Mose 3, wo er dann sagt, und wisst ihr was, ich benutze dich, Mose, und ihr werdet aus Ägypten rausgeführt werden. Ich werde euch da rausführen. Und weil es so geil ist, werden euch nicht einfach nur gehen lassen, weil ich sage, die sollen euch gehen lassen. Die werden euch auch noch fett Kohle zustecken für euren Weg und euch überhäufen damit irgendwelchen wertvollen Dingen. Das steht in dem Vers 21 und 22 dann. Und wie der Marco das vorhin schon angesprochen hat, das ist jetzt so grob ein Teil von meinem Gottesbild, den ich aus dem Alten Testament habe. Und mir ist noch wichtig zu sagen, dass ich denke, dass das Gebot, wir sollen uns kein Bild von Gott machen, nicht nur sich auf das goldene Kalb und irgendwelche Malereien bezieht, sondern eben im Allgemeinen, dass wir uns einfach bewusst sind, dass wir uns kein Bild machen können von Gott und es deswegen auch nicht sollen. Weil egal, was wir halt tun, Gott wird niemals in unser Hirn reinpassen. Und deswegen sollten wir ihn halt auch nicht versuchen, in unser Hirngefängnis einzusperren. Und selbst wenn es gewisse Facetten gibt, die man so als Gott erkennt, dass man sich einfach bewusst ist, das ist halt immer größer und du wirst es halt nie raffen und du kannst dir niemals ein Bild von ihm machen und deswegen sollst du es auch nicht tun, weil es wird immer zu kurz gegriffen sein. Und weil zumindest ich und bestimmt auch andere Leute immer wieder Probleme haben, Gott zu vertrauen, gibt es noch einen kleinen Denkanstoß aus 4. Mose 11, Vers 23. Und zwar finde ich den ziemlich cool. Und da sagt Gott zu Mose, ist denn meine Hand zu kurz? Glaubst du, ich könnte nicht helfen? Warte nur ab. Ja. Und das ist seine Antwort drauf, als Mose ihm mal wieder nicht glauben will, dass er 600.000 Menschen in der Wüste mit Fleisch versorgen kann, und zwar so lange oder so, dass es denen nachher allen zum Hals raushängt. Und als Abschluss der Denkanstoß, hey, lass uns aufpassen, dass wir Gottes Armlänge nicht unterschätzen.
Vielen Dank, Chris. Ist denn meine Hand zu kurz? Das ist ein cooler Satz. Den muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ist denn meine Hand zu kurz für das, was jetzt in deinem Leben ansteht? Wir haben gedacht, vielleicht hat noch jemand anders von euch gerade so eine Phase, wo er viel über sein Gottesbild nachdenkt. Oder vielleicht hat das gerade was bei euch angestoßen. Dieses macht dir kein Bild und trotzdem hast du ein Gegenüber, mit dem du leben kannst und willst, diese eigenartige Spannung. Und wir möchten einfach so kurz das Mikro freigeben, wenn irgendjemand noch von dem, was er gerade mit Gott so als Gegenüber mit dem bildlosen Gott, von dem wir uns irgendwie immer wieder ein Bild machen, was ihr so mit dem erlebt und wie es euch damit geht. Wenn jemand was dazu sagen möchte, liegt hier das Mikro. Wenn nicht, machen wir einfach so dann mit Musik weiter.
Ich mache mir sehr viele Gedanken zurzeit über Gott und über mein Gottesbild. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe da so das ganze Standardprogramm irgendwie mitgenommen und habe trotzdem immer wieder so innere quasi Rebellionen gehabt, die immer wieder total viele Fragen gestellt haben, wo ich immer dachte, ich darf die schon stellen, aber die werden auch immer so direkt beantwortet und auf alles gibt es eine Antwort. Die Antworten haben mich aber nie befriedigt irgendwie und ich habe immer wieder gemerkt, dass mir das alles überhaupt nicht reicht, was da an Antworten gegeben wird und habe mich dann in den 3,5 Jahren, die ich jetzt studiere, eher weniger mit Gott auseinandergesetzt oder weniger aktiv. Also ich war in keiner Gemeinde oder in keinem Hauskreis oder so, erst gegen Ende hin wieder. Und das waren viele so Höhen und Tiefen irgendwie, wo ich mich einfach nicht so viel mit Gott auseinandergesetzt habe und nicht viel über mein Gottesbild nachgedacht habe. Das kam jetzt irgendwie im letzten halben Jahr wieder. Und gerade in den letzten 2 Monaten vor allem, kann auch sein, dass es daran liegt, dass der Marco hier angefangen hat zu arbeiten und ich einfach eng damit verbunden bin. Sehr schön. Aber ich merke einfach gerade ganz, also auf eine Art und Weise, die ich gar nicht so gut beschreiben kann, wie mein Gottesbild sich verändert und wie ich einfach merke, diesen Satz, so Gott ist viel größer, als du ihn dir vorstellen kannst, hört man ja 10 Millionen Mal in so einem Christenleben. Und ich habe gerade das Gefühl, dass ich das erste Mal so einen kleinen Hauch davon wirklich irgendwie selbst durchlebe. Also dass ich wirklich merke, Gott kannst du nicht fassen und der passt in kein so ein Bild rein. Und ja, dadurch, dass mein Leben gerade sehr von Denken strukturiert ist durch das Studium und dass man viel sich mit Leuten unterhält. Gerade durch mein Kunststudium hat sich sehr viel auch in meinem Glauben verändert und durch Gespräche, vor allem also viel mit meinem Vater, hat sich so irgendwas verändert innen drin und wo ich gemerkt habe, ich bin mit meinem eigenen Denken, mit dem Denken über die Welt, über Kunst, über alles, was es gibt in der Welt, bin ich irgendwie vorgeprescht und mein Glauben ist irgendwie so kleines Kind geblieben. Und ich merke gerade, dass sich da was verändert, dass ich durch viel Lesen und durch eine andere Herangehensweise an die Bibel, ich lese sie gerade auf Englisch, beginne sie auf Englisch zu lesen, weil ich da einfach noch nicht so, weil die Worte noch nicht so ausgelutscht sind und ich die irgendwie nochmal so ganz neu anders herangehen kann. Merke ich gerade, dass Gott irgendwie anders ist, als ich ihn so bisher kennengelernt habe oder halt so viel vielfältiger. Und viel offener, viel größer und viel mehr Meinungen zulässt. Dass ich viele Angewohnheiten, die ich mir bisher angewöhnt habe, ein Stück weit immer mehr abbauen kann. Also ich weiß nicht, das kennen vielleicht viele, die aus dem christlichen Elternhaus kommen, dass einem der Glaube manchmal peinlich ist. Ich merke, ich habe mir das total angewöhnt und es ist eigentlich total bescheuert. Das sind viele so kleine Denkanstöße, die ich da gerade kriege und wo ich merke, es verändert sich was. Und ich finde es auch sehr schön, dass ich als Pastorenfrau, dass ich hier echt den Platz bekomme, den ich brauche. Also dass ich mich nicht irgendwie gezwungen fühle, irgendwie hier, was weiß ich, wie mitzuarbeiten oder sonst was. Ich merke einfach, dass ich darauf Lust bekomme, weil ich einfach gelassen werde und das finde ich richtig schön. Also danke auch an euch.
Ich habe nur einen Denkanstoß an uns alle und gerade wenn es jetzt gleich um Lobpreis geht. Vorhin ist mir der Gedanke gekommen, dass wir nicht zufrieden sein sollten mit dem Bild, was wir gerade haben, sondern uns danach ausstrecken sollen, noch mehr zu sehen. Ob es jetzt die Vaterfigur ist, ob es der Geliebte ist, ob es der brennende Busch ist. Streckt euch danach aus.
Nachdem. Aha, der Chrissy hat es wieder leise gedreht. Herr, nachdem du jetzt einfach so offen und ehrlich das gesagt hast, habe ich gedacht, ist jetzt für mich auch die Zeit, das mal zu sagen. Mir geht es ein bisschen, also anders mit Sicherheit, ganz sehr anders wie dir, aber trotzdem auch in gewisser Weise ähnlich. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe die ganze, ich sag's mal jetzt hart, Gehirnwäsche mitgemacht. Und eine lange Zeit sehr auf das gebaut, was ich als Kind geglaubt habe und auch eine richtig harte Zeit zwischendrin gehabt, der Gleichgültigkeit. Und jetzt gerade so, weiß ich, seit ein, zwei Wochen bin ich wieder mal dabei, nicht alles zu hinterfragen, aber halt trotzdem zu merken, dass das, was ich glaube, häufig keinen Alltagsbezug hat. Und dass ich mich wundere darüber, warum Gott so wenig Platz in meinem Alltag drin hat, warum es mir so wenig wichtig ist, wirklich dran zu seinem Herzen. Und jetzt durch die Bibelschule, auch durch einen Impuls, den mir letztens jemand gegeben hat, über einen Dozenten, der halt sehr wissenschaftlich an die Bibel rangeht, bekomme ich jetzt, glaube ich, auch einfach ein neues Verständnis von dem, was und wer Gott alles ist. Eben viel, viel weiter und größer ist das, was ich bis jetzt gedacht habe oder worin ich geprägt bin oder was ich einfach geschluckt habe oder all das. Und deswegen, Chris, vielen Dank für deine Wahrnehmung, für das, was du geteilt hast. Das ist auch was ich einfach entdecke. Gott, ich sehe den so und jemand anders sieht den ein ganzes Stück anders. Und das ist vielleicht überhaupt gar nicht deckungsgleich zu dem, wie ich ihn sehe, aber er ist all das und noch ein ganzes, ganzes Stück mehr. Und ich habe super viel Respekt vor den Leuten wie dir, Benji, die bereit sind, alles zu hinterfragen. Und zwar absolut alles. Die Bibel in den Wald zu schmeißen und hoffen, dass sie dann was finden. Ich habe Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Ich habe scheiß viel Angst. Ich habe scheiß viel Angst, am Ende nicht mehr glauben zu können. Deswegen mache ich das nicht. Muss es vielleicht auch nicht machen, weil jeder ein bisschen einen anderen Weg hat. Aber ich will wieder Mut haben, aufrichtig nach dem zu fragen, wer bist du, Gott? Wer bist du für mich? Wenn Gott derjenige ist, der für uns da ist, dann wird er wohl eine Antwort darauf haben.
Wo wir Lieder spielen hier vorne und ihr könnt die Zeit so nutzen, wie es für euch passt. Ja, also wir spielen Lobpreislieder, natürlich ist die Zeit, um Gott anzubeten und